Und dazu willkommen Alexander Magee, stellvertretender Chefredakteur des Magazins Cicero. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Watti.
Sie haben Ihr aktuelles Heft Berlin gewidmet und versucht in diesem Fall tatsächlich auch Sie selbst als Autor dem Geheimnis der Hauptstadt auf die Spur zu kommen. Sprich, wieso denn bloß wollen immer alle nach Berlin, obwohl die Hauptstadt so vieles nicht hinkriegt und obwohl die Hauptstadt an vielen Stellen überhaupt nicht glitzert? Ich habe kurz mal recherchiert. Sie haben diese Berlin-Aufarbeitung vielleicht auch aus einer persönlichen Fragestellung heraus angestellt, denn Sie kommen nämlich aus Baden-Württemberg.
Völlig richtig, genau.
Und wie ist dieses Thema entstanden?
Ja, für Baden-Württemberg ist Berlin immer ein großes Faszinosum. Umgekehrt gilt ja das Gleiche. Wir kennen ja diese Kriege zwischen der angestammten Berliner Bevölkerung und den Schwaben, Stichwort Schwabylon. Aber Berlin wird vor allem geprägt, auch geprägt von den Leuten, die hierher kommen. Und da entsteht immer eine gewisse Ambivalenz. Es gibt diese Ambivalenz innerhalb der Stadt und auch außerhalb der Stadt. Es gibt ein meines Erachtens sehr interessantes Phänomen. Die Leute, die hierher ziehen, denen fällt nach einigen Monaten nichts Besseres ein, als über Berlin herzuziehen. Und die Menschen außerhalb Berlins lästern zwar gerne über Berlin, dass hier nichts funktioniert und dass es irgendwie so ein bisschen verschlunzt ist und dreckig und teuer und dass sie alle irgendwie dafür im Länderfinanzausgleich zahlen müssen. Aber sie verbringen dann erstaunlicherweise ihre Wochenenden am liebsten in der deutschen Hauptstadt. Und das ist irgendwie doch ein Faszinosum. Und diese Ambivalenz habe ich versucht zu beleuchten.
Und das haben Sie versucht zu beleuchten mit einer, ja quasi einer Reise auf der Suche nach der Antwort auf die Berlin-Frage. Machen Sie viele Stationen im Nachtleben, ja, bei der Piratenpartei, bei Autoren. Und die erste dabei ist eine Immobilienmaklerin.
Ja.
Wie erklärt denn die das Berlin-Ding?
Also die sieht das natürlich durch die Immobilienbrille und stellt zum einen fest, dass die Mieten und die Immobilienpreise, also auch zum Kauf von Immobilien, sehr gestiegen sind in den letzten Jahren, aber dass Berlin immer noch im Vergleich zu anderen europäischen oder Weltmetropolen unglaublich günstig ist und das macht Berlin attraktiv. Und es kommt natürlich noch die Euro-Finanz-Wirtschaftskrise hinzu, die viele Leute dazu veranlasst, einen sicheren Hafen für ihr Geld zu suchen. Und das tun die mit Immobilien, und zwar am liebsten mit Immobilien in Deutschland, weil Deutschland als ein Hafen der Stabilität gilt. Und Berlin ist nun mal die bekannteste deutsche Stadt und da kommt man gerne her. Und was ich interessant fand, war, dass diese Maklerin, übrigens eine Irin, gesagt hat, genau dieses etwas Schlunzige, also das nicht ganz aufgeräumt und das nicht ganz sauber, das finden viele aus dem Ausland attraktiv. Weil die dachten, Deutschland, das hat ja so dieses Klischee von überall ist es aufgeräumt, sauber, preußisch geordnet. Und das hat Berlin gar nicht. Und da sind die irgendwie positiv überrascht und kommen gerne hierher und kaufen dann meist nicht nur Immobilien, sondern nutzen die auch selbst.
Und dann tut diese Immobilienmaklerin aber ja auch noch etwas, was ja eigentlich für Leute, die in Berlin leben, ein Unding ist. Nämlich sie bringt diesen abgeschmackten New York-Vergleich.
Ja.
Also Berlin ist ja immer wie irgendwas, aber am meisten so wie das New York der 70er oder das New York der 80er. Ist das nicht ein bisschen überholt?
Das ist verrückt, ja. Habe ich mir auch überlegt. Ich war, bevor ich nach Berlin zog, vor 3 Jahren, also für mich ist das auch immer noch neu und faszinierend, Frankfurt hat sich auch immer mit New York verglichen. Ich glaube, wenn man in Deutschland in einer Stadt mit über 50.000 Einwohnern lebt, muss man sich irgendwie mit New York vergleichen. Und vor 2 Tagen traf ich einen berühmten Galeristen, Judy Lübcke, der macht diese Galerie Eigen und Art, der verglich tatsächlich Berlin auch mit New York, also auch mit dem New York der 70er Jahre, wo ich dachte, nanu, also irgendwas muss ja wohl dran sein. Das ist tatsächlich eben das immer noch Unaufgeräumte, das Unfertige, dass man Szenen hat, die man in anderen Städten nicht hat, dass man das ist ein schreckliches Wort, diese Underground-Clubs, ja. Früher musste man keinen Eintritt zahlen, heute muss man Eintritt zahlen. Daran merkt man, dass sich das auch schon kommerzialisiert und institutionalisiert, aber es scheint tatsächlich, und jemand wie Judy Lübcke, der als Galerist viel rumkommt und eben auch New York kennt, der hält diesen Vergleich für statthaft und deswegen will ich ihm da auch gar nicht widersprechen.
Auf der Suche nach der Antwort, warum ist Berlin so beliebt, geht es dann für Sie weiter im aktuellen Cicero mit den Berlin-Hasser-Büchern, ja, und dann geht es zu Touris, die auf der Suche sind nach den Überresten des Dritten Reiches in Berlin.
Genau.
Dann aber treffen Sie, und das hat mich wirklich überrascht, Thilo Sarrazin,
ja,
der sagt, wie zu erwarten war, ein paar Ex-Finanzsenator passende Sachen und endet dann auch in einer erwartbaren Bemerkung über bildungsferne Schichten,
genau,
und Kosten, die für Berlin verursachen. Fand ich jetzt nicht so überraschend. Wieso haben Sie sich denn für ein Gespräch mit Sarrazin im Berlin-Kontext entschieden?
Also erstens mal hat Sarrazin natürlich vor ein paar Jahren in dem Magazin Lettres Internationales einen mittlerweile kann man fast sagen, legendäres Interview über seine Stadt gegeben. Da erinnert man sich immer noch an das Zitat mit den Kopftuchmädchen. Aber Sarrazin ist natürlich auch als ehemaliger Finanzsenator jemand, der schon sehr kompetent über die Stadt und ihre Finanzlage Auskunft geben kann. Und er steht für mich auch so ein bisschen für dieses preußisch Geordnete. Und mich hat interessiert, wie kommt so jemand eigentlich mit so einer leicht schäbigen Stadt zurecht? Und erstaunlicherweise, Sarrazin gefällt es hier sehr gut. Er denkt nicht im Traum daran, irgendwie wegzuziehen. Und er hat auch, obwohl er, glaube ich, eher so zu einer etwas pessimistischen Grundstimmung neigt, sehr gute Aussichten für diese Stadt. Der sagt, das ist ein bisschen so, Berlin ist ein leicht verkommenes Gehäuse, aber die Infrastruktur, die vor 80 Jahren geschaffen wurde, ist so großartig, die kann selbst eine schlechte Politik, wie sie in Berlin gemacht wird, und eine mittelmäßige Verwaltung eigentlich gar nicht zerstören. Also wir können fast gar nichts falsch machen, oder selbst wenn wir alles richtig machen, wir können machen, wie wir wollen. Berlin hat aus Sicht von Sarrazin und übrigens auch aus meiner Sicht eine tolle Zukunft vor sich.
Das Feuilleton Pressegespräch mit Alexander Magier, stellvertretender Chefredakteur des Magazins Cicero. Wir schauen uns noch einen weiteren Artikel an. Schluss mit Berlin jetzt. Die Politpilze heißt dieser Artikel, ist geschrieben von Christoph Seils, und der schreibt über Protestparteien, natürlich Anlass der Entstehung der Partei Alternative für Deutschland. Und zu Beginn des Artikels fand ich wirklich sehr amüsant, weil man vieles vergessen hat, erinnert er an andere politische Protestler sozusagen. Wen holt er denn da raus?
Ich glaube, er holt raus die Republikaner, er holt raus die Stadtpartei aus Hamburg. Frau Pauli, genau, nicht zu vergessen, die etwas irrlichternde Lokalpolitikerin, muss man sagen, aus Bayern, und die Partei von Herrn Schill aus Hamburg, die alle nicht mehr existieren oder von denen eigentlich nicht mehr die Rede ist.
Vor allem, dass sie nicht mehr existieren könnte, also der Meinung nach von Christoph Seils, vielleicht auch daran liegen, dass sie eine der Phasen nicht geschafft haben, denn er unterteilt diesen Lebensweg solcher Parteien in verschiedene Phasen, die Aufbauphase, die Bürokratiephase, die Aufbruchphase, habe ich vergessen, das ist ja natürlich die am Anfang steht, und dann die Reaktionsphase, die man als neue Partei durchstehen muss, um sich dann auch womöglich eines Tages zu etablieren. Am schwierigsten scheint mir dann die Reaktionsphase zu sein. Da ist man dann schon relativ weit. Die Partei hat dann schon eine Struktur, hat diesen ganzen Bürokratiekram hinter sich gebracht. Was muss sie denn jetzt schaffen?
Naja, jetzt müssen die erstmal ihre Strukturen bilden. Die haben sich jetzt gegründet. Das gab ein großes Pressebohai. Das hat die natürlich genutzt. Der Grad der Aufmerksamkeit ist groß. Jetzt müssen sie auf jeden Fall vermeiden, dass die falschen Leute, sprich irgendwelche ultrarechten Neonazis, sie unterwandern. Das alles ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als man sich das vorstellt. Und dann müssen sie sozusagen die Flachland-Etappe bestehen. Und wie schwierig das ist, das sieht man ja beispielsweise an den Piraten. Aber die Alternative für Deutschland, da kann man zu stehen, wie man will. Sie hat ein Thema, das die Leute bewegt, und zwar der Euro. Und dieses Thema kann sie und wird sie konsequent besetzen bis zur Bundestagswahl. Und ich glaube auch, dass die politische Situation ihnen in die Hände spielen wird.
Das heißt, das ist jetzt ihre Schlussfolgerung, nicht nur aus dem Artikel wahrscheinlich von Christoph Seils. Die Alternative für Deutschland hat dann eigentlich ja zusammengefasst sogar mehr Chancen auf Dauer als die Piraten.
Also wenn man den Euro als eine permanente Krisenwährung sieht, und es spricht einiges dafür, das zu tun, zumindest mal für die nächsten 5 oder 10 Jahre, dann geht der Alternative für Deutschland ihr eines Thema nicht aus. Es kann sein, dass es noch ein zweites Thema gibt bei der Alternative. Das ist sozusagen der verloren geglaubte Konservatismus der CDU. Den wird sie auch, also auf diese Geige wird sie auch spielen. Und ich glaube, auch die CDU wird ihr nicht den Gefallen tun, jetzt sich wieder zu den guten alten Werten zurückzubesinnen oder zu den vermeintlich guten alten Werten. Das heißt, der Alternative gehen die Themen in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren nicht aus, aber es liegt an ihr, ob sie das wird nutzen können.
Dankeschön an Alexander Magier, das ist der stellvertretende Chefredakteur des Magazins Cicero, und mehr natürlich zu diesen Themen, zu den Politpilzen, zur Alternative für Deutschland und zum großen, großen Berlin-Thema können Sie nachlesen im aktuellen Heft des Cicero, und der Cicero erscheint in Berlin, dort hören Sie Deutschlandradio Kultur auf 89,6. Dankeschön, Herr Magier, und
danke,
schönen
Frau
Tag.
Batti. Danke.